Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und Vertrauen wieder aufzubauen ist viel schwieriger, als wie wirklich immer wieder zu versorgen, dass Vertrauen da ist. Und es kommt so weich gespült daher, Vertrauen, und ist echt ein harter Faktor für Teamresilienz oder für gute Zusammenarbeit oder für ein starkes Wir, wie immer wir das gerade nennen wollen. Ich denke, Führungskräfte halten manche Inhalte aus einer falsch verstandenen Fürsorge oder falsch verstandenen Sorge für die Mitarbeiter zurück. Und transparent was reinzugeben im Team, dann kann ein Team damit umgehen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist Teamresilienz und was ist das Geheimnis robuster, optimistischer und lösungsorientierter Teams. Dazu habe ich die Autorin und Diplom-Theologin Brigitte Hetenkofer eingeladen. Brigitte hat im Business Village Verlag eben dieses Buch auch rausgebracht, Teamresilienz. Und es ist mir auch gelungen, sie für mein neues Buch New Work und Resilienz zu gewinnen, um das Thema Teamresilienz ja quasi zu covern, abzudecken und inhaltlich zu bereichern. Und darum soll es in diesem Podcast gehen. Zur Person. Brigitte Hetenkofer ist Diplom-Theologin und hilft leidenschaftlich gern Menschen, ihre innere Lebenskraft und Resilienz zu entwickeln. Seit über 20 Jahren bietet sie mit ihrem Unternehmen Neuroresilienz Beratung, Training und Teamentwicklung an. Sie unterstützt Teams dabei, ihre innewohnende Resilienz zu entdecken und umzusetzen. Ihr Fokus liegt darauf, Teams zu inspirieren und zu ermutigen und vor allem gestärkt durch Phasen zu gehen und zu navigieren, die besonders schwer sind. Zu ihrem Buch Teamresilienz, erschienen im Business Village Verlag. Erfolgreiche Teams sind in der Lage, mit unerwarteten Situationen umzugehen, ihre Prozesse aufrechtzuerhalten, lösungsorientiert zu agieren und so handlungsfähig zu bleiben. Aber wie werden Teams so stark und widerstandsfähig? Wie lässt sich Teamresilienz stärken? Antworten darauf liefert ihr Buch, denn es zeigt, wie sich das Resilienzpotenzial eines Teams aktivieren lässt. Denn Teamresilienz ist kein Selbstläufer. Damit sie ihre volle Wirkung entfaltet, muss sie täglich gelebt werden. Und somit freue ich mich sehr, diese Expertin hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Brigitte.
Ja, vielen Dank, Danny, für die schöne Anmoderation. Ich habe dir gerne zugehört. Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin sehr geehrt, dass ich von dir eingeladen worden bin.
Ja, tatsächlich mit zeitlich starkem Verzug. Das heißt, in dem Buch New Work und Resilienz sind fast alles schon Paperwings Podcast-Gäste gewesen. Und genau zum Thema Teamresilienz ist Brigitte natürlich ein extrem wichtiger Baustein. Und gleichzeitig ist sie jetzt quasi mit starker zeitlicher Verzögerung erst Gast hier. Aber so umso schöner, sie jetzt hier zu haben. Liebe Brigitte, bevor wir in das Thema richtig reingehen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, gerne. Also ganz wichtig für mich ist, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, ich bin schon ein bisschen älter und bin in Bayern auf dem Land groß geworden. So ländlich, so gibt es heute gar nicht mehr. Und gleichzeitig bin ich von meinen Eltern, wie das in Bayern so üblich war, sehr religiös erzogen worden. Dazu kommt, dass meine Kindheit aus verschiedenen Gründen nicht so ganz einfach war. Und ich habe so immer wieder auch für mich so einen inneren Halt ja im Glauben gefunden, in der Religiosität. Das war schon ein wichtiger Baustein. Für mich hat es einfach dazugehört, am Sonntag geht man in die Kirche und die Feste, die feiert man so, die Rituale. Und manches mochte ich auch richtig gern. In der Jugend hat sich dann ein bisschen geändert, da musste ich dann zu gehen. Aber trotzdem war das für mich eine wichtige Sache und das hat mich dazu gebracht, Theologie zu studieren. Und ich dachte, wenn ich Theologie studiere, dann finde ich sowas wie Spiritualität, ja, oder Religiosität im Sinne Anbindung zu was Größerem. Und das habe ich dann ja, vielleicht im Studium so ein Stück verloren und noch viel mehr dann später, als ich doch bei der Kirche eine Weile gearbeitet habe. Also eine kurze Weile, muss ich dazu sagen, weil ich es nicht lang ausgehalten habe. Also so, man muss dazu wissen, ich habe das Diplom gemacht, damals, ich weiß gar nicht, ob die Theologen heute den Bachelor oder Master machen. Und das heißt, ich habe denselben Studiengang wie Priester gehabt, aber sollte mit denen dann, war auf Augenhöhe ausgebildet, aber sollte mit denen zusammenarbeiten, weil das sind ja die Chefs. Und die Missstände habe ich natürlich schon sehr mitgekriegt. Das hat mich auch geprägt, was ja heute so ein bisschen an die Oberfläche gekommen ist. Also ich glaube, das ist was, was mich wichtig trägt. Und Spiritualität ist mir übrigens heute noch wichtig. Aber nicht das, was ich da erfahren habe.
Ja, kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ich habe einen sehr guten Freund gehabt, der katholischer Pfarrer war, aber auch nicht sehr systemkonform. Der hat mir viel beigebracht, war ein sehr guter Freund, leider schon verstorben. Aber da kann ich diesen Spagat schon verstehen. Und einer meiner häufigsten Gäste ist ja Klaus Eidenschink hier im Podcast, der ja auch Theologe ist.
Den kenne ich. Der war auch Priesteramtskandidat aus. Der war einen Kurs ober mir. Ich kenne ihn ja auch. Und der war eine Weile im Priesterseminar. Der wollte ja auch Priester werden damals.
Ja, jetzt ist er Coaching-Ausbilder. Fünf oder sechs Mal schon.
Ich hab Bücher.
Aber wie bist du zu dem Thema Resilienz gekommen? Weil tatsächlich bist du ja mit dem Thema, gerade Team Resilienz, eine der Pionierinnen mit, wenn ich so gerade in die Literatur schaue. Deswegen bin ich auch auf dich gestoßen damals. Wie kamst du zum Thema Resilienz und vor allem auch zum Thema Team Resilienz?
Also zum Thema Resilienz bin ich gekommen. Also da gehe ich wieder zurück zur Kirche nach dem Studium. Habe ich, wie gesagt, in der Kirche gearbeitet. Und es gab in mir so eine kognitive Schere, die mich sehr belastet hat. Und dann bin ich innerhalb von kürzester Zeit mehr oder weniger krank und unglücklich geworden. Also, und zwar im ersten Job nach dem Studium. Und dann war klar für mich, das geht für mich so nicht. Ich muss mich von meinem Job in der Kirche verabschieden. Und dann habe ich halt Wege gesucht. Ich habe dann lange in Kliniken gearbeitet, psychotherapeutisch. Und dann ist mir das auch zu eng geworden, weil da gibt es ja auch eine ziemliche Hierarchie in den Kliniken. So, und dann habe ich überlegt, was wäre denn mein Thema? Und da bin ich so ein bisschen auf der Suche gewesen und irgendwann hat sich für mich herausgestellt, weil es für mich persönlich so wichtig ist, an meiner eigenen Resilienz zu arbeiten, dass ich das auch weitergeben will. Also so, und das mache ich ja schon, ich glaube schon bald 25 Jahre, Resilienzseminare. Das Thema Teamresilienz ist dann auf ganz spannende Weise in mein Leben gekommen, das habe ich nicht gesucht. Ich bin halt von meinen Kunden dann auch gefragt worden, naja, Frau Hettenkofer, können Sie auch Teamentwicklung? Und wie ich das so oft mache, sage ich erstmal ja, habe eine Fortbildung gemacht, damals in der Schweiz, lösungsorientierte Teamentwicklung, habe dann festgestellt, das reicht nicht. Also Teams brauchen eine gemeinsame Resilienz, also nicht eine individuelle Resilienz, sondern eine gemeinsame Resilienz, ein starkes Miteinander. Und ja, da habe ich dann angefangen, auf LinkedIn zu posten. Und dann ist der Verlag auf mich zugekommen, ob ich das Buch schreiben will. Habe mich sehr geehrt gefühlt und dann bin ich richtig tief in das Thema eingestiegen. Und da habe ich im Laufe des Buchschreibens habe ich dann das Team Resilienzrad entwickelt. Es gab vor dem Buch nicht, da gab es nur einzelne Elemente. Also so ein bisschen glückliche Zufälle. Und so ein bisschen Gespür aus meiner Arbeit hat mich zu dem Thema gebracht. Zu Teamresilienz.
Und was ja spannend ist, wenn man sich so die drei Ebenen der Resilienz anschaut, die man betrachten kann, also das heißt, es gibt natürlich mehr, aber wenn man guckt, Individuum, Team und Organisation, das heißt, es ist ja der Kontext, in dem wir uns am häufigsten bewegen. Wie bist du auf die Ableitung quasi der Einzelnen gekommen? Weil es ja einerseits eine Schnittmenge ist und zeitgleich so eine Art Bindeglied zwischen Organisation und Individuum, das Team?
Also zur organisationalen Resilienz, da bin ich, sage ich ganz ehrlich, bin ich nicht die Expertin, da lese ich nur eigenes, aber zur Teamresilienz, weil mir ist aufgefallen, ich bin ja immer wieder gerufen worden zu Teamentwicklung und mir ist aufgefallen bei meinen Stammkunden, ich bin viel in Kliniken, Senioreneinrichtungen und auch im öffentlichen Dienst, und da ist mir aufgefallen, dass es in jedem Unternehmen, gibt es Teams, obwohl es stressig ist, obwohl da auch Fachkräfte fehlen, also gerade Pflegekräfte, da fehlen halt einfach die Kräfte. Die Kliniken würden schon einstellen, aber die gibt's halt leider im Moment noch zu wenig. Wieder, oder noch, ja, ich hoffe noch zu wenig. Vielleicht gibt's ja irgendwann wieder mehr Pflegekräfte. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, trotz gleicher Bedingungen gibt es Teams, da läuft's. Und das hat ganz oft damit zu tun, zum einen ist meistens die Führungskraft richtig gut drauf und sorgt, also übernimmt eine gute Fürsorgepflicht für ihr Team und schaut, wie das gehen kann. Und das, der zweite Aspekt ist, das sind Teams, die miteinander einfach bestimmt haben oder rausentwickelt haben. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen entstanden ist. Deswegen habe ich auch mein Buch entwickelt, mein Team Resilienzrat entwickelt. Die haben gute Regeln fürs Miteinander. Und das ist, fand ich so spannend, dass im selben Unternehmen unter ganz vergleichbaren Bedingungen das eine Team läuft und beim anderen ist es total schwierig. Da wird gejammert und geklagt und es geht nichts voran. Und das hat mich dann gebracht, näher hinzuschauen. Und dann habe ich auch sehr, sehr viel gelesen. Also auch viel von der Amy Edmondson mit ihrer psychologischen Sicherheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Teamresilienz, aber es ist nicht identisch. Da gibt es Überschneidungen, aber es ist nicht identisch. Und dann habe ich mal geguckt, was braucht ein Team, damit das Teamresilienz auf die Straße kommt. Und habe dann diese 8 Resilienzfelder oder Kompetenzfelder rausgearbeitet.
Da dürfen wir vielleicht mal auch zum Begriffsverständnis gehen. Das heißt, Resilienz, ursprünglich natürlich aus der Materialprüfung entwickelt. Jetzt gibt es tausende Definitionen. Und eigentlich hört die aus der Psychologie die Resilienzdefinition beim Individuum ja schon auf. Das heißt, wir brauchen ja jetzt quasi eine Begriffsdefinition auch für, was Teamresilienz bedeutet. Wie würdest du das für dich auch definieren? Was ist Teamresilienz?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe auch sehr recherchiert. Die Wissenschaft gibt tatsächlich keine eindeutige Definition. Ich habe keine gefunden in meiner Recherche. Und meine persönliche Definition ist eigentlich das, was du auch schon in der Anmoderation gesagt hast. Wenn Teams, auch wenn es mal schwierig ist, also wenn ich gerade an die Corona-Zeiten denke oder wenn dann so vielleicht die Führungsstelle gerade nicht besetzt ist, ist ja auch eine schwierige Situation, oder Überstunden gemacht werden oder es ist gerade ganz eng in dem Unternehmen, dass sie trotzdem das schwierig ist, das stürmisch ist, so gut wie möglich zusammenarbeiten. Also nicht übereinander herfallen und in dieses, wie soll ich gegeneinander kommen, sondern lasst uns miteinander schauen, wie wuppen wir diesen Tag. Und die haben einfach gut vereinbarte Spielregeln, wie sie gerade unter Stress zusammenarbeiten wollen.
Ja, also was ich erstmal ganz, ganz spannend fand von einem Eingangsbeispiel, Krankenhaus, Pflegeteams, also ich sage mal gerade zu der Bereich, ich finde den anziehend und abschreckend ganz oft zugleich. Also ich arbeite selber für eine Krankenhauskette, war selber in dem Bereich, weil ich oft einfach sehe, wie tatsächlich schlecht bezahlte Menschen Hochleistungen erbringen unter meiner Meinung nach prekären Situationen. Also wie die sich selbst ausbeuten, wie die eigentlich überfordert sind. Und das geht auch in gut bezahlte Jobs rein, auch Ärzte, die ja bis ins Limit operieren. Und das erlebe ich oft und gleichzeitig erlebe ich aber auch, und Katharina Roos hat auch ein schönes Beispiel in unserem Buch geschrieben, bei so Kliniken, wo das eigentlich ganz gut funktioniert. Das heißt, obwohl das System nicht immer hilfreich ist, kann man in Teams Strukturen entwickeln, die gesund sind. So. Und ich kenne es auch aus dem militärischen Bereich, wo ich ja viel unterwegs bin, dass wenn ich mir so richtige Hochleistungsteams wie die Spezialkräfte anschaue, dass die es irgendwie geschafft haben, unter natürlich radikalst extremsten Umweltbedingungen als Team hervorragend und auch im wahrsten Sinne des Wortes resilient zu agieren. Von daher finde ich diese Szenarien und Erfahrungen total spannend. Und Ich würde mal ganz kurz vorstellen, also das Team Resilienzrat hat es ja auch in unser Buch nicht geschafft, sondern hat einen würdigen Platz verdient. Ich sag einfach mal ganz kurz für die Zuhörerin, was so die Achsen oder die Speichen sind des Ganzen, weil ich das so ein bisschen mit dir in die Erklärung bringen will in dieser Folge. Das heißt, wir haben einmal Macht des Vertrauens, Kraftquelle Sinn, radikale Akzeptanz, Selbstwirksamkeit und Handhabbarkeit, Kompetenzen im Team, Lernen und Entwicklung, transparente und achtsame Kommunikation und attraktives Zukunftsbild. Und jetzt würde ich direkt mit der ersten Speiche mal so beginnen. Was verstehst du unter der Macht des Vertrauens?
Also da verstehe ich natürlich, und da gibt es übrigens eine richtig gute Metastudie, wo die Zusammenhänge zwischen Vertrauen und Teamleistung eindeutig hergestellt werden. Wenn in einem Team, und da spielt die Führungskraft eine ganz, ganz wichtige Rolle, Vertrauen herrscht, dann ist die Teamleistung um Welten besser. Und Vertrauen fällt einem ja nicht im Schoß, und gerade Führungskräfte ist meine Erfahrung, wahrscheinlich teilst du die, im Eifer des Gefechts verhalten sie sich dann so, wo das Vertrauen dann eben kaputt geht. Und Vertrauen wieder aufzubauen ist viel schwieriger, als wie wirklich immer wieder zu versorgen, dass Vertrauen da ist. Also ich gebrauche jetzt mal so Begriffe wie, sind wir ehrlich miteinander? Und ich meine jetzt nicht die absolute Ehrlichkeit. Also es gibt Dinge, die sage ich im Team nicht. Ich habe ja eine Rolle, übernehme ja eine Rolle in der Arbeitswelt. Bin ich zuverlässig? Und wenn ich nicht zuverlässig sein kann, gehe ich ins Gespräch und sage, ich habe es dir zwar zugesagt, aber es geht gerade nicht, zum Beispiel. Und das andere, verhalte ich mich, ich sage es jetzt mal ein bisschen mit einem Oldschool-Begriff, ja, verhalte ich mich anständig? Unterstütze ich meine Kollegen? Und das sind alles so im Grunde genommen so ganz alltagslaugliche kleine Aspekte. Das ist nicht das große Ding bei Vertrauen. Vertrauen entsteht durch kleine alltagstaugliche menschliche Verhaltensweisen, und dann baut man dicken Boden vom Vertrauen. Darf in einem Team auch mal ein Fehler gemacht werden, ohne dass die anderen die Augen rollen, zum Beispiel. Und man muss ja noch nicht mal was sagen. Das Körpersprache, das reicht dir, glaube ich, auch nicht erzählen. Körpersprache wirkt ja sowieso um Welten stärker als wie das gesprochene Wort. Und deswegen ist Vertrauen, ich poste ja auf LinkedIn ganz viel zum Thema Vertrauen, weil mir das so ein Anliegen ist, da immer wieder hinzuschauen. Und es kommt so weichgespült daher, Vertrauen, und ist echt ein harter Faktor für Teamresilienz oder für gute Zusammenarbeit oder für ein starkes Wir, wie immer wir das gerade nennen wollen.
Zahle ich komplett drauf ein. Ich positioniere mich ja gerne immer ein bisschen härter und hardskillmäßiger von meiner Vita her. Und Vertrauen kommt immer so pseudo-weich daher, und gleichzeitig ist es total der harte Faktor. Ich habe auch letztens wieder mit Karin Lausch telefoniert, die das tolle Buch Trust Me rausgebracht hat, was ja auch sehr erfolgreich war. Und das hat ja ein Thema tangiert und auch einen Schmerz. Und ich erlebe es tatsächlich, wenn das Vertrauen flöten geht, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung an Vorgesetzte, als ich noch welche hatte, dass wenn das nicht mehr da ist, meine Bereitschaft zur Produktivität und zum Beitragen einfach verloren gegangen ist und auch die psychologische Sicherheit ja nicht mehr da ist. Das heißt, wenn ich meinem Vorgesetzten nicht vertraue, wie spielt der meine Wahrheiten aus? Wie spielt er meine Aussagen aus? Was macht er mit? Was macht er mit meinen Arbeitsergebnissen? Also auch eine Beziehungsverlässlichkeit, würde ich es mal nennen.
Absolut, ja, das ist gut ausgedrückt. Fällt mir gut. Beziehungsverlässlichkeit an der Stelle.
Und das ist dann wirklich ein kritischer Faktor. Und was mir jetzt auch total gut gefallen hat, ist ein Faktor, den ich teilweise bei Führungskräften vermisse, und so ein richtig schöner alter deutscher Begriff wie Anständigkeit, den du gerade genannt hast. Ja. Ich habe letztens für Bankenvorstände ein Seminar gemacht und hatte vorher, und der höchste Chef ist inzwischen ein General außer Dienst, der jetzt Vorstandsvorsitzender ist bei der Akademie der Deutschen Genossenschaftsbanken. Und für den habe ich das Seminar genommen, so Haltung als Führungskraft. Und dem ging es auch um Anständigkeit und Demut. Und ich habe quasi sein Credo so ein bisschen übernommen, dass ich sage, naja, wenn ihr halt, ich sag mal so ein Generation Y-Begriff oder Generation Z-Begriff, wenn ihr rumflext, also angebt mit eurer Rolex und mit eurem Porsche und dann aber nicht 10,50 Euro für eure Sachbearbeiterin mehr an Gehalt hat, dann ist es halt nicht anständig, ist es auch nicht glaubwürdig und die Leute vertrauen euch nicht mehr. Und das ist halt, glaube ich, wirklich dieser Punkt, wenn die Leute sich nicht mehr an einen wenden als Führungskraft, auch dieses Thema Fürsorge, das hast du, glaube ich, auch tangiert eben. Ja, genau. Wenn das halt flöten geht, und das ist so ein starker Faktor, den, glaube ich, viele unterschätzen.
Und ich glaube auch, dass manche unterschätzen, Vertrauen, da steckt ja auch drin, entsteht, indem man sich vertraut miteinander macht. Und das bedeutet für mich, ich muss mich für meine KollegInnen, ich muss mich für meine MitarbeiterInnen interessieren. Ich muss nachfragen. Und das ist natürlich schon, gerade in unserer Zeit, wo es hybride Arbeiten ja normal ist, die mit Homeoffice für Führungskräfte gar nicht so trivial ist zu leben. Aber ohne Kontakt, ohne Nähe, immer wieder sich füreinander zu interessieren, zuzuhören, wird schwierig mit dem Vertrauen. Also das ist meine Sicht darauf.
Und das ist eigentlich total spannend. Das ist ein total wichtiger Punkt, wenn wir an das hybride Arbeiten denken. Ja. Weil in Corona hatten wir ja plötzlich Einblicke, als wir nicht diese hochentwickelten Homeoffice-Bereiche, Ecken, nenne ich es mal, sondern dann stand ja der Laptop in der Küche, Altbau-Einzimmerwohnung, wo die alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind saß und das Kind ist alle 2 Minuten gekommen und wollte etwas. Also das hat ja die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen Verständnis, Transparenz zu schaffen für die individuelle Lebenssituation.
Absolut, ja. Ja.
Und gleichzeitig hast du völlig recht. Es ist genau, was ich Führungskräften immer sage, stellt einfach mal Verbindungen her. Ich schaffe es oft als Trainer in 10 Sekunden, und nicht, weil ich so ein super Typ bin, aber 10 Sekunden eine tiefere Verbindung zu einem Menschen herzustellen als die Führungskraft in 10 Jahren, weil ich mich kurz, ernsthaft und aufrichtig für diesen Menschen interessiere.
Ganz genau. Das meine ich damit. Und das fängt los. Also ich habe kürzlich einen LinkedIn-Beitrag gesagt, Führungskräfte sind ja auch, die sind ja auch voll mit Aufgaben. Das nächste Meeting und das müssen sie machen. Und wenn sie dann ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht richtig zuhören und so ein bisschen ungeduldig wird, ja, das ist schon wieder ein Vertrauensbruch. Weil der Mitarbeiter sich nicht gesehen fühlt, er hat das Gefühl, die Führungskraft interessiert ja eh nicht, der denkt ja auch nicht immer, der hat ganz viel zu tun. Und so schnell verspielt man sich das Vertrauen. Und dafür möchte ich wirklich auch so ein Stück Sensibilität wecken, weil es oft ja unbewusst passiert, gar nicht mit Absicht. Also so, aber ein Augenmerk drauf zu machen, das wird allen gut tun, würde ich sagen.
Ja, genau. Ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Kindern. Man muss gucken, dass man zwischen Quantitäts- und Qualitätszeit ein bisschen unterscheidet.
Ja.
Ich kann es als Coach, Berater, oft schaffen wir es, schnell Qualitätszeit, Vertrauenszeit, Tiefe zu erzeugen. Weil es unser Beruf ist. Und gleichzeitig darf es aber nicht als Ausrede gelten für Führungskräfte, die haben eine Rolle, die haben eine Funktion und die müssen auch mal Bad Cop spielen, ohne Frage. Aber das entbindet sie nicht von ihrer Pflicht zur Fürsorge, so heißt es bei der Bundeswehr und ich mag den Begriff, auch mal wirklich nachzufragen, wie geht's denn eigentlich? Also warum ist die Performance gerade schlecht? Ach so, du machst gerade die Sterbebegleitung oder du machst gerade die Pflegebegleitung oder dein Kind ist krank und oder, aber allein, dass man es nicht weiß, was mit dem Mitarbeiter ist, das wäre schon so mein erster Appell zu sagen, schaut mal hin, hört mal hin, fühlt mal hin, was ist eigentlich los?
Genau, und das ist das, was ich meine. Vertrauen entsteht durch Vertrautheit und das heißt, ich muss mich interessieren. Und da glaube ich, ist die Führungskraft, also das glaube ich, ist meine Sicht, die Führungskraft in einer größeren Verpflichtung. Was nicht heißt, dass Mitarbeiter sich nicht umgekehrt auch mal interessieren sollten. Also es ist schon nicht keine Einbahnstraße, aber sie ist halt mehr eine Verpflichtung, würde ich sagen.
Ja. Also der Harvard Business Manager hat, glaube ich, auch gerade ganz, ganz viel solche Tüten verschickt mit den 4 M's der Führung. Mhm. Menschen mögen, unterschreibe ich, Punkt. Ich ergänze und kennen. Also ich muss auch die Lebenssituation der Menschen kennen. Es bringt nichts, wenn ich Gabi und Uwe und Ernst mag, aber keine Ahnung habe, wie deren Skills sind, wie es um ihre Familien steht etc. Von daher ist das einer der wichtigsten Schaltpunkte und auch Jungs und Mädels, nehmt die Schilde runter. Ihr sollt nicht jammern, ihr sollt nicht heulen, aber als Führungskräfte zeigt auch eure Blöße, zeigt auch eure Schwäche, denn das Erstaunliche, was passieren wird, wenn ihr auch mal sagt, wisst ihr was, ey, Corona ist ganz schön lang und jetzt, keine Ahnung, bei Bosch, wir entlassen so viele, an mir geht es auch nicht spurlos vorbei, mit mir macht das auch was. Ich zeig kurz, ich bin auch platt, aber mein Job ist hier zu funktionieren und jetzt mache ich das auch wieder und deswegen etc. Aber mal kurz das Schild runterlassen, was nämlich echt schwer ist, ich bin als alter Mittelalterkämpfer, weiß ich das, so ein Schild oben zu halten ist total schwer, vor allem wenn man anderen Schläge drauf kriegt. Und dann ist es schön, wenn man mal kurz das Schild runternehmen kann und die Phalanx hinter einem steht. Und da hilft es halt wirklich, das auch anderen zu sagen und zu kommunizieren, zu sagen, ey, so kostet mich auch Kraft.
Mhm. Ja.
Ich habe vorletzte Folge hatte ich unsere Mitschreiberinnen, Co-Autorinnen von der New Work Society da, Kim Körber, Carsten Hochrichter und Lea Zerbst. Und da haben die so gesagt, naja, es ging um die Bereiche, wo ich arbeite. Da habe ich gesagt, naja, ich arbeite für die Bundeswehr, für Krankenhäuser und mit New Work, wie ist es da, wie seht ihr das? Sagen die, naja, ist ja überhaupt kein Thema, weil da ist ein Punkt geklärt und das ist Sinnhaftigkeit, was total wichtig ist, weil da wird man das nicht in Frage stellen. Und du hast ja Kraftquelle Sinn auch bei dir drin. Woher hast du das abgeleitet und welche Bedeutung misst du dem bei?
Also abgeleitet habe ich es im Grunde genommen erstmal aus meiner eigenen Erfahrung. Es kann sehr anstrengend sein, mein Leben oder mein Aber, wenn ich einen starken Sinn habe, wozu mache ich das? Da sind wir jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch unterwegs, dann überwinde ich meinen inneren Schweinehund oder sage, also bitte komm, jetzt stell dich nicht so an. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor vielen Frauen, die mit Krebs, Brustkrebs zu kämpfen hatten. Und ich war so aufgeregt, dass ich am liebsten stiften ging, weil ich da einen Vortrag gehalten habe. Da habe ich noch mehr mit Privatpatienten, Patientinnen gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, stell dich nicht so an, du hast den Frauen was zu sagen. Und das meine ich damit. Also wenn ich einen Sinn habe, dann weiß ich, wozu ich morgens aufstehe. Und der Sinn kann natürlich auch sein, dass ich richtig gute Kolleginnen habe, dass ich ein gutes soziales Netz habe. Also es gibt ja Arbeitsfelder, ja, du hast das ja auch schon gesagt, wo man sagt, also da möchte man ja nicht unbedingt arbeiten, aber weil die so kollegial, so unterstützend, so, ja, liebevoll trifft es nicht ganz das Wort, aber so gut miteinander umgehen sein, freut man sich auf die Kolleginnen. Und ich finde es Sinn, wenn ich weiß, wozu ich meine Arbeit, meine Aufgaben mache, dann stärkt mich das enorm. Und wenn ein ganzes Team weiß, also da sind wir ja auch bei der Frage, fühlen sich alle Teammitglieder Zugehörigkeit, das ist auch sinnstiftend, aber ein ganzes Team weiß, wisst ihr was? Also ich habe jetzt ein Beispiel, wo mir mal eine Führungskraft sagt, der hat die Abteilung geleitet, die für die ganze Organisation die Reisekostenabrechnung gemacht hat. Ja, das ist manchmal stupide, langweilige Arbeit und die haben halt manchmal gestöhnt. Und dann hat die Führungskraft zu mir gesagt, immer wieder mache ich Sitzungen mit denen und erkläre denen, wie wichtig unser Job für all unsere KollegInnen ist, damit die ihr Geld kriegen, wenn sie verreisen. Und das hilft dann also so. Und ich denke, das müssen wir uns schon immer wieder klar machen. Wozu stehe ich auf, gehe in die Arbeit oder sitze im Homeoffice vor meinem Bildschirm? Und dazu muss ich vielleicht auch das Größere wissen, weil wir alle sind ja so ein kleines Rädchen von was und wir wirken was. Aber so. Und ich denke auch manchmal, gibt schon bei mir auch mal Seminare, wo es mir nicht so gelingt, die Teilnehmenden zu erreichen. Und dann denke ich mir, und wenn ich ein, zwei Teilnehmende erreicht habe, dann habe ich einen guten Job gemacht. Das meine ich damit.
Ja, also auch diese Selbstwirksamkeit, die man quasi dann erlebt.
Ja, ja.
Wobei du das ja noch als extra Punkt dann gleich hast.
Und das ist genau, du sprichst schon was an, diese verschiedenen Felder oder Achsen, ich nenne es ja Kompetenzfelder, die spielen ineinander ein. Deswegen habe ich es ja auch als im Kreis. Also wenn ich wo anfange, hat das Auswirkungen auf andere Achsen. Und das hast du gerade so schön bis zur Selbstwirksamkeit gekommen. Ja, klar. Das hat auch mit Sinn zu tun.
Genau. Und wenn wir Selbstwirksamkeit und Handhabbarkeit angucken, dann kommen wir quasi auf das Salutogenese-Modell von Anton Antonovsky. Da finden wir das ja wieder, wo er sagt, okay, wenn wir Selbstwirksamkeit und Handhabbarkeit haben, steigert das Kohärenzgefühl und damit das Ziel der Gesundheitswerdung. Inwiefern ist das für die Teamresilienz relevant?
Es ist insofern, also ich meine, ich glaube, wird schwer, ein stabiles oder robustes Wir aufzubauen, wenn ein Team nicht erlebt, wenn wir hier gemeinsam einen guten Job machen, dann bewirken wir was. Also entweder für unsere KundInnen oder unsere KollegInnen in der Organisation. Also es muss spürbar sein, dass sie einen wertvollen Beitrag mit ihrer Arbeit und mit ihrer Anstrengung und auch manchmal Mühe für jemand anders leisten. Also das ist Selbstwirksamkeit. Also das würde ich als Teamresilienz als Selbstwirksamkeit bezeichnen. Und da glaube ich, sind wir Deutsche nicht so gut. Da wird ein Projekt gut abgeschlossen, da wird, was weiß ich, ein Patient gut versorgt oder da wird in der Behörde was Gutes bewirkt. Und was machen wir? Auf zum Nächsten. Anstatt dass wir innehalten und sagen, Mensch, das ist durch unsere Leistung, ist das vorangekommen. Da haben wir was bewirkt. Ich übe das selber auch noch. Ich bin auch nicht das beste Vorbild. Aber das finde ich eine wichtige Sache, um die Selbstwirksamkeit zu spüren und zu erleben. Und wenn ich mit Teams arbeite, dann frage ich immer, was war denn schon mal eine schwierige Zeit, eine stürmische Zeit, die Sie gemeistert haben? Und wie haben Sie die gemeistert? Und dann ist meistens im ersten Moment Stille, als hätten sie noch nie was bewirkt. So, und dann kommen Erste und dann fängt an zu sprudeln. Und das gibt so, und dann schauen wir natürlich hin, wie hat dessen Team bewältigt, mit welchen Strategien, mit welchen Kompetenzen und, was halt zur Selbstwirksamkeit alles dazugehört.
Ja, total schön, weil du hast Achievements jetzt genannt. In der positiven Psychologie würden wir es ja auch Accomplishments nennen. Und das ist ja quasi von PERMA, also diesem PERMA-Modell, der letzte Buchstabe, das A, dass man Erfolge einfach feiert und würdigt, weil irgendwie läuft man den Berg hoch, klettert hoch, hat den Gipfel erreicht, aber bevor man mal sein Gipfelbier gönnt oder sich die Aussicht genießt, stürmt man schon auf den nächsten Gipfel. Ja, genau.
So sind wir Deutschen.
Ja, ja. Also,
ich habe mal von einem Kollegen gehört, der hat bei Kienbaum gearbeitet und der hat gesagt, was man von Kienbaum lernen kann. Wenn die ein Projekt abgeschlossen haben, erfolgreich abgeschlossen, dann feiern die, was geht. Das kann man von denen lernen. Richtig feiern und das... Ja, ich glaube, da können viele besser werden.
Ja, genau. Ich habe gehört, dass Fabian Kienbaum, der jetzt da quasi auch so das Ruder mit übernommen hat, das ganz, ganz toll auch macht. Und tatsächlich, ich darf mich ja, oder wir als Selbstständige dürfen uns auch immer an die Nase fassen. Ne? Ich habe jetzt, so wo wir jetzt haben wir am Samstag quasi eigentlich die Party für das Buch New Work und Resilienz. Und gleichzeitig schreibe ich jetzt schon am nächsten, ohne das erste oder das dritte Buch jetzt so richtig zu würdigen und zu sagen, hey, jetzt lean back and relax und feier mal kurz. Dann neigen wir schnell zu. Und jetzt aber mein Appell halt wirklich an die Führungskräfte, weil die denken ja auch noch mal schneller und weiter oft voraus als die Mitarbeitenden und peitschen das Team dann schon zum nächsten Projekt. Und gar nicht aus Boshaftigkeit oder Karrierestreben, sondern einfach aus Zielorientierung. Aber dieses kenne ich aus ganz vielen pädagogischen Schulkonzepten, dass man auch die Feiern feiert. Und das ist halt total wichtig, gerade, ich sage mal so, Wunden lecken. Haben wir auch im Buch Agilität und Resilienz. Wir sind im Sprint, wir sind im Sprint, wir sind im Sprint, im Sprint. Aber jeder Sprint oder jeder Leistungssportler braucht halt eine Pause, um sich zu regenerieren. Und das ist das, was man wirklich auch ein bisschen zelebrieren darf. Und das ist für mich auch eine ganz kleine Führungsaufgabe, dafür sicherzustellen, dass man sagt, okay, dieses Wochenende Halligalli, Bei uns auch mal Halligalli-Drecksau-Party. Das lasse ich jetzt mal weg, aber Halligalli, lass uns ein bisschen feiern, lass uns das ein bisschen zelebrieren. Und das ist, glaube ich, auch eine Führungsaufgabe.
Fällt mir so ein. Merz hat auch gesagt, wir haben die Wahl gewonnen und heute lassen wir die Sau raus.
Aber Rumba-Zumba, hat er, glaube ich, gesagt.
Die Sau raus, habe ich das im Mund
gelegt? Ja, das auch. Nee, aber er hat irgendwie nach der Wahl direkt gesagt, auch Rumba-Zumba, also irgendeine verquerte Metapher, ja, die es so nicht gab. Da war er wohl ein bisschen ungeschult in der ganzen Thematik, wie man Erfolge zwischenfeiert. Aber er war bemüht. jetzt haben wir eine Achse, eine Speiche kurz übersprungen. Und zwar ist das die radikale Akzeptanz. Kenne ich aus der Kübler-Ross-Kurve, aus der Transformationskurve, wo man irgendwann sagen muss, wenn man aus dem Tal der Tränen herauskommen möchte, muss man in die radikale Akzeptanz gehen. Was verstehst du darunter und was hat das für Teams für eine Bedeutung?
Also, ich arbeite da gerne mit Teams mit dem Circle of Influence von Stephen R. Covey. Und zwar, dass man unterscheidet, was ist in meinem Einflussbereich, wo kann ich selbstwirksam werden, also sagen wir wieder die Selbstwirksamkeit, und was kann ich beeinflussen. Und dann der größte Kreis, gilt ja für uns alle, ist, das muss ich akzeptieren. Und ich denke jetzt noch an ein ganz konkretes Beispiel in einem Team, wo ich das sehr faszinierend fand. Also da hat sich das Team total aufgeregt über eine Arbeitsweise von einem Nachbarteam in dem Unternehmen. Und was haben die gewettert? Und es ist nicht gut. Und so geht es ja gar nicht. Und. Und mir war schon klar an der Stelle, also hier geht's drum auch mal, diese Arbeitsweise im ersten Schritt mal zu akzeptieren. Und nach einer ganzen Weile, wo gewettert worden ist und geschimpft worden ist auf das andere Team, kam glücklicherweise, es musste nicht von mir kommen, sondern es kam von einem Teammitglied, der gesagt hat, vielleicht gibt es ja gute Gründe, warum das andere Team so arbeitet. So ähnlich hat sie es gefragt. Und das hat zu dem Perspektivwechsel geführt. Und das verstehe ich unter Akzeptanz, dass man auch mal überlegt, was einem total gegen den Strich geht, vielleicht hat die andere Seite oder die Situation, wie es ist, gute Gründe, weil dann fällt es mir leichter, das auch anzunehmen. Weil Fakt ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen theoretisch, das muss man auch erleben, finde ich, wenn es mir gelingt, und die Erfahrung hast du bestimmt auch schon gemacht, auch wenn was saublöd ist und mir gelingt es, es nicht nur, ja, das muss ich halt annehmen, das muss ich halt hinnehmen, das ist mir zu oberflächlich, sondern bewusst die Entscheidung, würde ich sagen, ist da wichtig, zu treffen, ja, so ist es jetzt. Weil das macht wieder einen Raum frei, gibt mir wieder Energie, die Dinge anzupacken, die ich anpacken kann und möchte. Weil irgendwas geht immer. Also ich kann immer zumindest einen kleinen Bereich machen. Aber wenn ich in diesem Kampf gegen Windmühlen stecke, ja, dann fehlt mir die Energie, weil dann stecke ich die ganze Energie in den Kampf gegen Windmühlen, der mir eigentlich nichts bringt. Also ich kann mich auch erinnern, da ist es nicht gelungen, also mir nicht gelungen und auch nicht ein paar Teammitgliedern. Es war ein größeres Team, was ich da mehrmals hatte und die haben gejammert und geklagt. Und da gab es ein paar aus dem Team. Lasst uns doch mal schauen, was möglich ist. Und das habe ich auch unterstützt und gefördert. Und kaum haben da ein paar gesagt, was können wir machen, sind die schon wieder runtergezogen worden ins Jammerloch. Und letztlich haben wir dann die Zusammenarbeit auch aufgehört. Also, weil die nicht rausgekommen. Und da fehlt dieser Blick, den mir die radikale Akzeptanz öffnet, dass immer auch was möglich ist. Vielleicht nicht das, was ich gerade blöde finde.
Ja. Also ich erlebe das viel im Verwaltungsbereich. Also bei großen Organisationen, ich nehme mal das Beispiel die Bundeswehrverwaltung, wo ganz viel auf individueller Ebene und Teamebene gejammert wird über die ganzen Umstände. Ja. Und wenn ich aber dann die Führungskräfte habe, und das sind motivierte, engagierte, aber frustrierte Führungskräfte, wo ich sage, okay, ihr könnt das System nicht ändern. Also ihr könnt nicht versuchen, die Wellen zurück ins Meer zu schaufeln. Das wird nichts bringen. aber wenn du akzeptierst, dass immer eine Welle kommt, und du mit der Welle atmest. Genau. Und dass du aber deinen Strandbereich schön hältst, sauber hältst und dein Team so ein bisschen, nämlich in deinem Einflussbereich, das veränderst, was du verändern kannst, dann hast du auch Selbstwirksamkeit, Handbarkeit genau. Und du musst halt die Umstände, die du nicht verändern kannst, die musst du halt akzeptieren. Wenn du sie nicht akzeptierst, bist du in einem Kampf, so wie du es gesagt hast, gegen Windmühlen und schaufelst mehr Wellen ins, Wellen ins Meer zurück, was halt keine Effektivität bringt.
Der typische Sisyphus, der seinen Stein ewig hochrollt und dann rollt er wieder runter. Also so. Und ich glaube, also ich erlebe das im Moment schon so, dass im Grunde genommen, gut, die wirtschaftliche Situation ist schwierig, die will ich nicht schönreden. Und trotzdem, es geht uns immer noch gut. Zumindest zur Zeit. Es kann nur schlechter werden, ich hoffe es nicht. Also so, aber, und hinzuschauen, dass ich vielleicht manches akzeptieren muss, das gibt mir einfach Kraft. Also ich arbeite seit Monaten auch an mir dran, wie kann ich für mein Leben radikale Akzeptanz leben, und wenn ich in Teams an dem Punkt arbeite und uns gelingt es gemeinsam, das ist so ein Halten, weil ich will ja auch dieses Klagen hat schon auch seine Berechtigung, finde ich. Also das darf man auch nicht abwürgen, aber wenn es zu viel wird und man kommt nicht mehr raus, dann kommt man nicht in die Akzeptanz und man hat keine Energie für das, was möglich ist. So eine Balance, würde ich mal sagen.
Ja, ich hatte da am Montag einen schönen Team-Resilienz-Workshop mit einem Team, und da habe ich das so beschrieben: Wir dürfen gern mal jammern, ihr dürft euch jetzt alle mal kurz auskotzen und ihr müsst sagen, was euch ankotzt. Aber in dem Moment, wo es mehrfach redundant wird, ihr in einem Kreislauf seid, in einer Spirale, wo ihr aus immer wieder das Gleiche erzählt, dann dürfen wir euch helfen oder dann dürfen wir gucken, wie wir aus dieser Spirale rauskommen. Das heißt, dass wir aus diesem reinen Problemfokussierung noch dann eine Lösungsfokussierung hinbekommen, denn dann ist die Problemfokussierung nicht mehr heilsam, wenn wir das nicht hilfreich verwerten können, und es hilft euch auch nicht.
Genau. Spannend ist ja so, also in meiner Arbeit erlebe ich, wenn ich an das Team nochmal zurückdenke, die sich über die andere Abteilung so aufgeregt haben, nachdem die es hingekriegt haben, einen Perspektivwechsel zu machen und dann die Akzeptanz ganz leicht ging, haben die Ideen entwickelt, wie sie mit dem anderen Abteilung besser zusammenarbeiten können. Das fand ich phänomenal. Also besser kann es ja gar nicht sein. Weil dann wieder Raum da ist für neue Lösungen. Oder für neue Selbstwirksamkeit, wie man es halt nennen will.
Also genau, und das ist ja die Erweiterung des Circle of Influence. Das heißt, ich bleibe in meinem Bereich, ich kümmere mich erstmal, was ist meins. Dann gucke ich in den nächsten Bereich, was kann ich eigentlich verändern? Also was kann ich Positives beitragen, um meinen Gestaltungsfreiheits- und Handlungsspielraum zu erweitern? Und damit schaffe ich mir Freiheit und befreie mich auch und komme und dann automatisch wieder in die Selbstwirksamkeit und Handhabbarkeit. Und das ist halt das Relevante, um auch dieses positive Erleben zu ermöglichen.
Ganz genau.
Dann hast du die nächste Speiche. Bei Dominique Trott, die auch bei uns im Buch mitgeschrieben hat, die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, New Work fängt bei dir selber an. Und da ging es auch um den Bereich Jobcrafting zum Beispiel. Und um Kompetenzen. Das heißt, Kompetenzen im Team sind für mich eine der elementaren Bausteine, um ein starkes Team aufzubauen. Warum oder welche Bedeutung hat es für dich und warum hat es das quasi ins Team-Resilienzrad geschafft?
Ja, also erstens finde ich es ganz wichtig, dass die Teammitglieder und auch die Führungskraft, also da ziehe ich jetzt alle mit ein, wissen, was haben wir im Team für Kompetenzen, für Stärken. Und wenn es möglich ist, weil das stärkt ja auch wieder die Zusammenarbeit, ist die Aufgaben, soweit es möglich ist, stärkenorientiert zu verteilen. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ein Interview mit einer Führungskraft, die war sehr, sehr engagiert und hat so eben einen moderneren Führungsstil in ihr Team reingebracht. Und die hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich interessiere mich für meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und ich will wissen, was haben die für Stärken? Weil wenn es mir möglich ist, als Führungskraft meine MitarbeiterInnen stärkenorientiert einzusetzen, die Aufgaben stärkenorientiert zu verteilen, dann bin ich total überzeugt, dass die Menschen gern zur Arbeit kommen. Das muss natürlich nicht 100% sein, aber wenn wir ein kleines Feld sind, und ich habe heute gelesen in einem Artikel, wenn man nur 20% seiner Arbeitszeit was machen kann, was man der eigenen Stärke und der eigenen Freude entspricht, dann sieht die Welt für die Zusammenarbeit schon anders aus, wie wenn jeder, jeder alles können muss und jeder alles machen muss, so. Also erst kürzlich, das machen ja die New Work-Leute aus meiner Sicht richtig gut, dass man mal alle Aufgaben auf den Tisch legt und dann sagt, verteilt man die neu. Und es hat eine Teilnehmerin im Seminar gesagt, du, unsere Führungskraft hat das mit uns gemacht und ich hatte ein Projekt, das stand mir hier und es gab tatsächlich eine Kollegin, die gesagt, her damit, ich mache das gerne. Wow, ist doch super. Und das stärkt die Zusammenarbeit. Also dafür, darum, also für mich ist da ganz wichtig, der erste Schritt, kenne ich die Stärken, die Kompetenzen meiner KollegInnen im Team? Weil ich muss mich doch nicht mit was abquälen, wo ich vielleicht Stunden brauche und keinen Spaß habe dabei, wenn ich weiß, wer nebenan oder der Kollege, der macht mit links und hat noch Freude dabei.
Ja, ja. Und dann sind wir ganz wichtig bei deiner ersten Speiche, die wir vorhin schon besprochen haben, Macht des Vertrauens oder Vertrauen oder vertraut sein. Denn das nehme ich gerne als Beispiel. Es gibt ganz viele Aufgaben, die ich echt eklig finde. So ganz lange, sorgfältige, gewissenhafte Vorarbeit, Excel-Tabellen, irgend so, das macht, bringt mich in den Tod. Und deswegen, als ich Führungskraft war, ich hatte mal eine Stellvertreterin, der wollte ich das nicht geben aus Fürsorge. So, wo ich sage, ey, das ist ja deine Aufgabe. Und die war total frustriert, dass ich so geschimpft habe und mich geärgert habe und das so auch für sie in ihrer Perspektive so hingeschludert habe und nicht gewissenhaft gemacht habe. Und sie hätte das so gern gemacht. Das heißt, ich war unglücklich und sie war unglücklich, bis ich so ein bisschen mit Persönlichkeitsanalyse rangegangen bin und habe gesehen, okay, sie liebt das. Sie möchte das machen, was ich hasse. Und dann hatten wir halt eine reine Win-Win-Win-Situation. Win für sie, weil sie hat diese ganze Excel, diesen ganzen Excel-Kram übernommen. Ich war es los, sie war glücklich und der Benefit fürs Unternehmen, die Ergebnisse waren halt viel besser, qualitativer, wertvoller und alle waren ein bisschen ausgeglichener. Und das ist halt, dafür muss man sich halt kennen und die Kompetenzen auch kennen.
Ganz genau, genau so ist es. Also ich denke, manchmal, wenn Teams sich ab und zu die Zeit nehmen würden und einfach mal alles auf den Tisch legt und mal sagen, was mache ich gern, was mache ich nicht so gern. Ich meine, wir sind alle erwachsen und wissen, dass es Aufgaben gibt, die machen wir weniger gern und die müssen wir machen, die kriegen wir vielleicht nicht los. Aber es ist bei manchen wirklich ein Spielraum da, wo jemand anders das gerne macht. So wie du gerade sagst, mit deiner Stellvertretung. So herrlich. Da fällt mir die Geschichte von Watzlawick ein. Er gibt dir immer die obere Hälfte vom Brötchen, weil er denkt, seine Ehefrau will die obere Hälfte und sie denkt, naja, mein Mann will eher die untere Hälfte, bis sie dann nach 10, 15 Jahren mal drüber geredet haben. Das hat jetzt nichts mit Kompetenzen zu tun, aber das kam mir gerade so in Sinn, diese Geschichte.
Nee, die Geschichte ist super und beispielhaft. Ich kann sie aus meinem privaten Leben übertragen. Ich für die Zuhörerin nehme ich das Beispiel. Ein heißes Toast mit Butter. Ich liebe das, wenn auf so einem heißen Toast die Butter schmilzt und dann weggeht. So. Und ich habe meiner Frau 8 Jahre lang immer das heiße Toast gegeben, was aus dem Toaster kam, damit sie die heiße Butter hat. Und sie hat's genommen, aber sie mochte das nicht, wenn die Butter schmilzt. Sie wollte die lieber fest. Also das heißt, wenn das Toast kalt ist. So, und mangelnde kommunikatives Missverständnis mit 3 Buchstaben ist gleich Ehe. So, das heißt, genau das war das. Nach 8 Jahren haben wir dann irgendwann festgestellt, die Win-Win-Situation ist quasi, dass ich das heiße Toast kriege mit schmelzender Butter und sie das kalte Toast, wo die Butter fest ist. Und das ist aber ein toller Appell quasi wirklich an die Führungskräfte und an die Teams. Nur weil ihr etwas nicht mögt, heißt das nicht, dass die anderen das nicht mögen. Ich nehme auch gerne das Beispiel, weil wir eben so die Sachen gesagt haben, jemand macht bestimmte Sachen nicht gern. Ich nehme so kleine Küchendienste und sowas. Was du im Unternehmen hast, Geschirrspüler einräumen und ausräumen. Da geht es nicht um Geschlechter, da geht es nicht um XY, aber es kann halt eine angenehme Ablenkung sein vom ich bin mal weg vom Rechner und schnacke mal mit Susi oder mit Erwin in der Küche und räume den Geschirrspüler aus. Der andere sagt gerade, oh, mich nervt es jetzt total, weil ich will das Projekt durchziehen. Ja. Aber halt Kommunikation hilft, sage ich nur. Ne? Ja. Und da also, sich wirklich austauschen.
Kompetenzen kriege ich nur mit, wenn ich miteinander rede. Also da mache ich auch ganz spielerische Übungen im Team so und dann ist manchmal... Das wusste ich ja gar nicht, dass du das gern machst, so, also so. Und ich finde, also ich meine, wir kommen ja drauf. Also ein Aspekt ist ja auch transparente und achtsame Kommunikation. Reden wir miteinander. Also so. Aber da habe ich was übersprungen jetzt. Also, ich finde es herrlich mit der Geschichte. Also, ist schön mit dem Toast. Das werde ich mir merken.
Genau, also zu Kompetenzen im Team will ich einfach nur das sagen, weil wenn ich neue Teams aufbaue, das heißt, ich werde in bestimmten Konzernen direkt von Anfang an geholt, wenn die ein neues Team aufstellen, weil das gleich am Anfang da hilfreich ist, so ich sag mal so Do's und Don'ts mit den Leuten aufzustellen. Das heißt, ich habe die alleinerziehende Mutter, die sagt, ey, bitte schreibt mich nicht von 17 bis 19 Uhr an auf WhatsApp oder was weiß ich, das setzt mich unter Stress, weil da bin ich mit meinem Kind halt voll im Gange. Ich setze mich 21 Uhr gerne an den Rechner und beantworte noch was oder XY. Oder aber, ich mag es überhaupt nicht über WhatsApp zu kommunizieren, bitte mach es nur per E-Mail oder XY. Aber ganz am Anfang einfach das transparent zu machen, man kann immer noch Sachen verhandeln, man kann immer noch gucken, ist das verhältnismäßig. Aber mal einzusagen, was mag ich, was mag ich nicht. Das, was für eine partnerschaftliche Beziehung gilt, gilt auch für Teams, um das zu kennen.
Absolut.
So, genau, wir gehen sauber nochmal weiter. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus der organisationalen Resilienz, aus dem Wissensmanagement, aus dem Lernen in Organisationen, ist tatsächlich der nächste Punkt, ist Lernen und Entwicklung. Welche Rolle spielt das in der Teamresilienz?
Also erstens geht ja ohne lebenslanges Lernen heute gar nichts mehr. Es verändert sich ja alles viel schneller. Und so Sätze, wenn eine 30-Jährige oder 30-Jähriger sagt, ich kann halt nicht aus meiner Haut raus, das ist für mich, das ist ein No-Go, sondern wir sollten uns unser Leben lang, also ich meine, mir fällt es nicht schwer. Ich bin so ein ganz neugieriger Mensch und ich lerne für mein Leben gern. Ich liebe auch auf Fortbildungen zu gehen und lerne auch in meiner Arbeit immer noch, auch wenn ich ein Seminar immer wieder mache, ich mache es mir so ein bisschen anders, ich lerne gerne. Und ich glaube, Lernen und Entwicklung, das gehört zusammen. Dass wir uns einfach vor Augen führen, ja, es kann sein, dass ich mir das ein oder andere Eigenschaft im Team angewohnt habe. Wie wäre es, wenn ich mich aus dieser Eigenschaft, die mir nicht gut tut, die meinen KollegInnen nicht gut tut, mal weiterentwickle? Und das kann man, da können mich ja auch meine KollegInnen unterstützen, wenn man ein vertrautes Verhältnis hat, eine Offenheit, kann man auch drüber reden an der Stelle. Und also in meinem Buch habe ich ja das Zitat gebracht von den Roman Geider, Lernen ist nicht verhandelbar, Leute. Es geht nicht ohne. Und ich finde sowieso, es ist total wichtig, weil es die beste Demenzvorsorge ist im Grunde genommen. Wir nutzen unser Hirn, um uns weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Und das ist, ja, es geht nicht mehr ohne. Und wenn ein ganzes Team miteinander lernt, was gibt's da, was wird da für eine Energie plötzlich frei?
Ja, dazu ein, zwei Impulse zu, liebe Zuhörer, einfach gerne mal wirklich die letzte Folge anhören mit Dr. Damien Del Monte, Neurowissenschaftler, der gesagt hat, also Neugier war der Treiber für die Gehirnentwicklung überhaupt für den Menschen. Das heißt, das Explorieren, das Erforschen war ganz wichtig und gerade diese Neuroplastizität, die uns unterscheidet, das heißt, dass unser Gehirn sich immer wieder neu strukturiert, neu verbindet. Ich sage mal, wenn du dich heute in Chinesen verliebst, wirst du halt plötzlich anfangen, Chinesisch zu lernen und bist auch motiviert. Ja, und schnell. Schnell und motiviert. So, jetzt wollte ich dir den schlechten Witz bringen. Einmal die 47, bitte.
Menschen, die von Haus aus viel Neugierde haben, die haben es mit dem Thema Lernen natürlich leichter. Menschen, die eher so sehr strukturiert sind und ganz viel Sicherheit brauchen, die haben es da schwerer. Nur wenn es in einem Team Leute gibt, die Lust haben, Neues zu lernen, die reißen unter Umständen die anderen mit. Die zerren die mit. Ah, ist doch auch für mich möglich, das zu lernen. Also Da sind wir wieder bei der Teamresilienz, würde ich sagen.
Ja, und wir haben auch meiner Meinung nach gleich fast die perfekte Überleitung zur transparenten und achtsamen Kommunikation, weil ich habe sehr altersdiverse Teams geführt, ganz bewusst. Also ich habe Rentner wieder eingestellt bei mir in meinem ehemaligen Geschäftsbereich. Die wollten so ein bisschen Teilzeit wieder arbeiten und ich brauchte die so stoßweise. Und die haben eine ungeheure Ruhe im positiven Sinne in die jungen Teams reingebracht mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrem Prozesswissen und Erfahrungswissen. Die haben ganz oft keine Ahnung gehabt von den ganzen neuen Technologien. Ist ja völlig klar. Haben sie nichts zu tun gehabt. Das wussten Jungen alles. Aber man muss ja nicht für alles eine neue Lösung haben. Es gibt halt ganz viele alte Lösungen. Und dieser Austausch war halt für alle total bereichernd und hat für alle einen Gewinn gebracht. Und es hat manchmal ein bisschen der achtsamen Kommunikation bedarf, um zwischen diesen zu vermitteln, was meiner Meinung nach die Aufgabe einer Führungskraft ist. Also in was Führung heute wirklich braucht, habe ich mein Beitrag geschrieben, eine Führungskraft muss moderieren können, weil die muss zwischen all diesen unterschiedlichen Interessen, zwischen all den verschiedenen Diversitäten, ob es eine fachliche Interdisziplinarität ist, ob es eine ethnische ist, ob es eine kulturelle ist, ob es eine Altersdiversität ist, die muss da vermitteln und die gemeinsamen Nenner finden. Und dafür brauchst du genau diese Transparenz und die Achtsamkeit. Ja. Das ist aber mein Impuls, aber sag du gerne, was du dahinter alles siehst.
Also ich habe ganz bewusst genannt transparente und achtsame Kommunikation. Zur achtsamen Kommunikation brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Viele kennen die wertschätzende oder die gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg. Also an der Stelle, also das halte ich für ein Basic, dass man miteinander wertschätzend umgeht, mit einer wertschätzenden Haltung. Wichtig ist mir aber der Begriff Transparenz, weil ich glaube, oder was ich öfter erlebe, ist, dass Führungskräfte manchmal sagen oder so ein Mindset haben, das kann ich meinen Teammitgliedern nicht zumuten. Ich glaube, Führungskräfte und sogar Unternehmensleitungen können ihren Mitarbeitern viel mehr zumuten, als sie denken. Und wenn offen über heikle Themen, über schwierige Themen wertschätzen oder achtsam gesprochen wird, ist es viel, viel hilfreicher, als wie wenn Mitarbeiter so, oh, was ist wieder, also wenn der Flurfunk dann gut funktioniert, was ist im Busch so? Und da haben wir, glaube ich, an vielen Stellen keine gute Kultur. Und ich glaube, wir können vielen Menschen viel mehr zumuten. Die können mit was Offenem, mit was Ehrlichem, nehmen wir das Beispiel Bosch, da werden jetzt Leute entlassen. Das kann man doch nicht schönreden. Das ist natürlich auch nicht schön. Ich will das auch nicht schönreden. Aber das gehört halt auch zum Leben dazu, dass es schwierige Zeiten gibt und dann schauen wir, wie man damit umgeht. Also ich gehe schon davon aus, dass Bosch das sehr sozialverträglich macht. Zumindest traue ich das dem Unternehmen so zu. Vielleicht ist es aber auch nur mein Bild, keine Ahnung. Aber ich denke, Führungskräfte halten manche Inhalte aus einer falsch verstandenen Fürsorge oder falsch verstandenen Sorge für die Mitarbeiter zurück. Und transparent was reinzugeben in ein Team, dann kann ein Team damit umgehen. Das meine ich damit. Und zum Achtsam will ich gar nicht so viel sagen, weil das ist so selbstverständlich, glaube ich.
Ja, also da würde ich gerne mal reingehen, so aus meiner Erfahrung als Führungskraft auch. Ich war ja auch in Afghanistan als Offizier und wir sind ja auch eine gefährliche Mission gegangen. Quasi bei der Antrittsrede vor der Operation habe ich das ganz klar adressiert, weil ich fand, das ist da halt kritisch. Das heißt, wir laufen in eine gefährliche Phase. Ich will jetzt nicht Afghanistan mit allem vergleichen, aber es hat was trotzdem mit existenziellen Themen zu tun. Existenziellen auch in physischer, physiologischer, psychischer Sicherheit, auch bei Bosch. Weil wenn ich das Haus abbezahlen muss, eine Familie habe, irgendwie meinen Mercedes abbezahlen muss, weil ich seit 20 Jahren da bin, das ist halt ein Thema. Und das betrifft meine Existenz, meinen Selbstwert und das fühlt sich als Stressfaktor maximal an. Und da aber Transparenz zu schaffen, um zu sagen, ey, das wird nicht schön, das wird nicht leicht und es wird rappeln im Karton, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Amerikaner sagt in dem Flugzeug, prepare for a bumpy ride. Und sagt nicht, bitte schneiden Sie sich fest an, es wird gefährlich, es kommt Luft, so. Sondern da gibt es eine bestimmte, ich will nicht sagen Abenteuerlust, aber eine positive Affirmation für dem, was vor einem liegt. Und dieses, die nächsten Monate werden nicht leicht. Das wird richtig, richtig holprig. Das wird auch anstrengend. Aber macht euch fast drauf und sattelt euch schon mal an. Und dieses Vorwärtsgewandte, nicht dieses, wie sagt man so schön, der Deutsche hat keinen Frontallappen, der hat einen Jammerlappen.
Stimmt. Schön ausgedrückt.
Ne, dieses wirklich so ein bisschen progressiv Abenteuerliche. Ne, es geht nicht um toxische Positivität, überhaupt nicht. Es geht aber darauf, dass ich sage, okay, jetzt wird's holprig, ich schnalle mich an, setze mir den Helm auf und dann gehe ich mal mit einem Lächeln rein und gucke, wie ich durch den Sturm komme. Ich glaube, das ist diese Transparenz, die man Leuten zumuten darf. Und diese Ehrlichkeit, und das ist meine Erfahrung, wenn nämlich dann nicht alles läuft wie geplant, das nehmen die Leute einem übel. Wenn man aber vorher gesagt hat, das ist wie mit meinem früheren Fahrzeugmechaniker, der gesagt hat, Danny, das Auto, das wäre bestimmt 2000 Euro. Dann bin ich durch das Tal der Tränen gelaufen, wenn ich die Reparatur hatte, und dann sagt er, es sind nur 1,6 geworden. Und dann habe ich mich gefreut. Hätte er mir vorher gesagt, es wären 1,4 und es wären 1,6, dann hätte ich gejault. So. Und einfach wirklich so ein bisschen reingehen und sagen, okay, prepare for a bumpy ride, es wird holprig, es wird kritisch, aber wir werden da heil rauskommen. Das, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Genau, und das geht im Grunde genommen. Und ich glaube, da dürfen Führungskräfte in Unternehmen einfach mutiger werden. Man kann den Leuten mehr zutrauen, weil man macht sich besser, indem man schön redet.
Ja, und das Letzte, ich glaube, eigentlich haben wir das schon so ein bisschen, auch habe ich die Überleitung auch schon gebaut, nämlich attraktives Zukunftsbild.
Ja, das muss ich dir erklären, weil also da habe ich lange gesucht nach einem aussagekräftigen Begriff. Bin mit dem Begriff immer noch nicht ganz happy, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ich damit meine, wollte halt auch die Kategorisierung, die Namen nicht zu lang machen. Was ich meine, ein attraktives Zukunftsbild der Zusammenarbeit. Und da sind wir dabei, welche Werte sind uns im Team wichtig? Oder wenn ich es noch einfacher mache, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit? Wie wollen wir leben? Und da arbeite ich oft in Teams und das ist ein ganz wichtiger Baustein in diesem Team Resilienzrat. Da lasse ich die oft aufschreiben, so, also mit der wachsenden Gruppe, was ist jedem Einzelnen wichtig, dann in Zweiergruppen, du kennst ja diese Vorgehen wahrscheinlich. Und dann kommen viele Werte raus und dann priorisieren wir wieder, weil ich sage, wenn da 10 Werte stehen, da überfordert ihr euch, sondern dann dampfen wir es ein auf 3 und dann werden ganz konkret, also wenn ihr zum Beispiel habt, ich hatte ein Team mal, da stand ganz oben, wir wollen Spaß haben miteinander in der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja und, was müsst ihr jetzt machen, damit ihr auch Spaß immer wieder habt? Neben dem, dass es auch mal anstrengend wird. Und die haben dann zum Beispiel, und die machen den immer noch, weil ich hatte dieses Jahr wieder einen Teamtag mit denen, die machen immer noch den Lazy Friday. Wenn die dann ihre Arbeit abschließen, dann setzen sie sich nochmal zusammen. Der eine geht vielleicht früher, der andere sitzt noch länger, trinken ein Glas Sekt miteinander, natürlich alkoholfrei. Also, und schließen die Woche ab. Und das ist so der Spaßfaktor, ist so ein Spaßfaktor. Und ich finde es wichtig. Es ist in jedem Team, ist es anders. Also, wir sind da bei der Wertefrage. Aber im Grunde genommen gehe ich ganz rein. Was ist euch wichtig? Also, was braucht ihr, dass ihr das Gefühl habt, wir arbeiten gut zusammen? Und da stehen ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt kürzlich mit einer Schulklasse gearbeitet, nicht mit einer Ausbildungsklasse, die Krankenpflegeausbildung machen. Und die haben, bei denen stand ganz oben, das ist ein sehr Multikulti-Team, also kommen ja aus allen möglichen Ländern die Leute. Hat riesig Spaß gemacht mir, muss ich sagen, mit den jungen Leuten. Und da stand oben drin, uns ist Respekt wichtig. Und ich sagte, ja und? Wie merkt ihr, dass ihr euch gegenseitig respektiert? Was müsst ihr da leben? Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Also mit dem Feld arbeite ich in Teams sehr gerne. Und dann braucht's die Führungskraft, weil es ist ja schön, wenn man das dann auf so einem Moderationskarten hat und dann hat man eine schöne Pinnwand, wo das dann drauf ist und man hat auch Erfüllungskriterien, ja, man hat schön erarbeitet. Dann geht ja die Arbeit erst los. Und zwar, wie lebt ein Team diese Sachen? Und da ist aus meiner Sicht wieder die Führungskraft sehr in der Verpflichtung und da achte ich auch immer darauf, dass sie also neudeutsch zu sagen, regelmäßige, was ja im New Work auch ist, Reviews zu machen, Viertelstunde Zeit, wo stehen wir denn gerade mit unseren Werten? Was leben wir davon? Und vielleicht müssen wir was nachjustieren. Vielleicht hat was nicht funktioniert, ja? Dann überlegen wir uns was anderes, wie wir den Wert oder was uns wichtig ist zu leben. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache im Grunde genommen. Also deswegen ist der Begriff aus meiner Sicht erklärungsbedürftig. Das ist nicht gemeint, irgendwie eine Vision oder so zu entwickeln, sondern wirklich, was ist unsere Idee, dass wir sagen, wir haben ein attraktives Bild von Zusammenarbeit. Also wenn irgendein Hörer oder Hörerin einen besseren Begriff für dieses Feld hat, gerne her damit. Und ja, ich muss immer erklären.
Ich habe letztens eine schöne Grafik gefunden dazu in Nora Dietrichs Buch Mental Health at Work. Und die hat so eine schöne Flipchart-Matrix gemacht, wo man reinkleben kann mit diesen gelb, grün, roten Punkten, wo stehen wir eigentlich beim Thema Respekt, Offenheit, Transparenz etc., wo dann jeder seinen Spot reinklebt und dann sieht man, okay, wenn Respekt halt gelb oder rot ist, weil jeder so einen Punkt reingeklebt hat, dann dürfen wir halt nachher mit draufschreiben. Ich meine, Ehrlichkeit kann ja total grün sein, dass alle total ehrlich sind und gleichzeitig geht dadurch der Respekt total flöten. Dann darf man halt gucken, wie bringt man das in Balance oder wie bringt man die Ehrlichkeit in eine wertschätzende Kommunikation ein. Mhm. Ja. Also auch das hier nochmal ein Buch.
Das gefällt mir gut, der Tipp. Ich kenne die Nora Dietrich, mit der habe ich schon gesprochen. Die ist in dem Verein Purpose Health drin, wo ich auch drin bin. Und wir haben sogar mal gesprochen miteinander.
Klare Empfehlung noch, das Buch jetzt am 10. Oktober ist auch, ich glaube, World Mental Health Day.
Genau, da ist auch der Resilienzkongress, wo ich über das Team Resilienz spreche.
Und das ist natürlich nochmal auch hervorragend, weil Resilienzkongress wird in der Regel von Sebastian Mauritz veranstaltet, Genau, und der hat bei uns ja auch im Buch mitgeschrieben zu New Work und Resilienz, nämlich über die vier Arten der individuellen Resilienz. Und mit dem habe ich auch 1-2 Bier im Abano in Italien beim Metaforum geleert. Aber also liebe Grüße auch an Sebastian und wenn du triffst, auch an Christina, die demnächst hier sein wird zum Thema seelische Resilienz.
Okay, genau, mit der Christina. Die Christina hat das Interview mit mir geführt.
Ah, super. Für den Kongress. Ja. Ja, mit der habe ich Sekt getrunken.
Sekt. Wunderbar.
Ja, also auch liebe Grüße an Ina. So, in bester Umgebung bist du dann. Wir haben so alle Speichen mal kurz tangiert. Wer einen leichten Einblick in die Speichen haben will, ist herzlich willkommen bei New Work und Resilienz reinzuschauen. Ja. Wer einen tieferen Einblick haben möchte, in das Buch von Brigitte, Team Resilienz beim Business Village Verlag. Gibt es noch irgendwas, was du abrunden sagen willst, was dir noch irgendwie wichtig ist, was wir jetzt irgendwie noch nicht tangiert haben in dem Hauptteil?
Was mir wichtig ist, ich werde immer wieder gefragt, Führungskräfte fragen mich, wie fange ich denn an, mit kleinen Einheiten die Teamresilienz zu stärken? Und ich würde echt sagen, das sage ich immer, häng's nicht hoch, das Teamresilienz, das Rad ist natürlich schon intensiver, aber häng's für dich gar nicht hoch, sondern fang an mit ganz einfachen Check-in-Fragen, wo man was über sich erfährt, woraus der ist so drauf oder der ist so drauf, so. Und das ist schon, meistens sind es so Fragen, wo das ganze Team auch miteinander lacht. Das verbindet ja auch wieder an der Stelle. Und einfach anzufangen, vielleicht mit 10 Minuten, Viertelstunde zu schauen, lasst uns mal draufschauen, wie sieht in unserer Zusammenarbeit gerade aus? Wo stehen wir da? Das muss gar nicht so hochgehängt sein, sondern mit kleinen Einheiten, man redet über so viele, warum kann man nicht auch über solche Dinge mal reden? Ich bin großer Fan von Minischritten und das wäre für mich so ein Minischritt. Das würde ich gerne mitgeben.
Ja, super. Und hier noch der kleine Impuls, womit ich sehr viel positive und intensive Erfahrungen gemacht habe, das sogenannte Speed-Dating. Das heißt, nicht ich stehe da vorne als Fullplayer und moderiere das alles als Moderator, sondern gebe denen ein Thema vor zu bestimmten Sachen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, XY, natürlich gern positiv orientiert, und lass die in 2-Minuten-Rhythmus miteinander die Gesprächspartnerinnen wechseln. Das heißt, die sind die ganze Zeit aktiv, die lernen sich kennen und man hat nicht so ein Frontplay wie in einem Frontalunterricht. Und das ist, letztens wieder, wie gesagt, mit Bankenvorständen, mit sehr persönlichen, intimen Themen, und das waren alles Alpha-Männchen, sage ich mal ganz bewusst, die aber den Raum geöffnet haben, genutzt haben in diesem Kreis, um eine besondere Vertrautheit und Geschlossenheit zu erreichen und durch diese hohe und dann aber gezielt geführte Interaktion. Ja. Das heißt, die Struktur und den Prozess habe ich vorgegeben, aber den Raum haben sie gefüllt und auch die Tiefe, und das war...
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Genau um so Dinge geht's. Ich muss mir schon ein paar Gedanken machen als Führungskraft, aber es muss nicht immer der 2-3-Tages-Workshop sein. Es geht schon mit kleinen Minischritten, wo ich die Teamresilienz stärken kann.
Und dann, was das wirklich Spannende ist, ich weiß, es sind inzwischen ganz viele Trainerinnen, Beraterinnen, Coaches, die diesen Podcast hören, gebt denen viel Pause, denn ich denke mir immer, ja, du wirst jetzt hier viel gut bezahlt dafür, dass du das moderierst, und da musst du auch was liefern. Aber die Pausen sind total wichtig, denn die füllen die genau mit den Inhalten, was wir machen möchten. Denn die sind dann angezündet, die brennen für das Thema, und beim Kaffee tauschen die sich genau über die Themen aus. Und das ist der qualitative Austausch, den wir uns eigentlich wünschen, wo es uns aber als Moderatoren überhaupt nicht braucht, sondern die brauchen den Raum und die Freiheit, um das dann zu genießen und ausleben zu können.
Genau, das hat mir letzte Woche, ich hatte so ein 5-Tages-Seminar, und da hat mir genau eine Teilnehmerin gesagt, wir haben die ganze Pause noch weiter geredet über das, was wir gerade hier besprochen. Und dann war mir wieder klar, wie wichtig, kann ich nur unterschreiben, Dani, wie wichtig Pausen sind.
Ja, weil Pausen sind keine, also ich sage das mal ganz kurz an die Geschäftsführer, die uns dann buchen, wenn wir eine Agenda, ich kann euch gerne eine gefakte Agenda geben, wo ich sage, die haben nur 5 Minuten Pause, der Rest wird durchgeackert, aber ganz ehrlich, das, was ihr wollt, sind 25 Minuten Pausen, in denen die in den Austausch kommen, und das, was ich dann mache, ist nur wirklich der Theorie-Input, so ein bisschen Moderation, Anleitung für die Übungen, aber die Leute wollen machen, das ist... Ja, ich habe heute gerade ein Meeting gehabt, weil wir gerade das neue Aktionsprogramm der Bundeswehr zum Thema Führung geplant haben. Und jetzt haben wir 3,5 Jahre Erfahrung, sehr positive mit dem letzten Modul. Aber auch da haben wir unseren Frontalanteil deutlich reduziert und gesagt, mehr machen in die Interaktion, denn das ist das, was dies lebendig für die gestaltet.
Absolut, ja.
So. Jetzt haben wir uns schön verschnackt, sind wir schon über eine Stunde. Und gleichzeitig können wir natürlich über Teamresilienz noch viel, viel mehr reden, aber dafür könnt ihr natürlich auch Brigitte buchen oder zu unseren Seminaren kommen und das Buch kaufen und alles, was euch zu dem Thema bereichert. Jetzt habe ich aber noch ein paar persönliche Fragen an dich. Brigitte, über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Also ich bin tatsächlich, da knüpfe ich an deine letzte Aussage, ich habe schon lang auf meiner Agenda ein Buch zu schreiben und habe schon mal richtig viel Geld verbrannt mit einer Agentur. Es ist nichts geworden. Und dass es dann doch zu mir gekommen ist, dass ich ein Buch schreiben darf und dass es auch gut ankommt, darüber bin ich einfach total glücklich und auch stolz auf mich.
Schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich würde gerne, also ich arbeite schon durchaus auch mit PowerPoint, aber eigentlich finde ich wirkungsvoller Flipchart, und ich würde gerne, da bist du ja so ein Spezialist, besser zeichnen können. Ich mache immer wieder so Anläufe und übe dann auch mal, und dann ein bisschen Fortschritte mache ich und dann lasse ich es wieder sein und dann bin ich wieder auf dem Stand. Das würde ich gerne können.
Ja, da gerne der Impuls. Ich habe leider keine gute After-Sales-Show, weil bei mir nach einem Tag rausgehen immer und sagen, geil, denn ich habe jetzt mehr in einem Tag gelernt als in 8 Jahren Schule, weil man kann halt die einfachen, grundsätzlichen, wirkungsvollen Sachen wirklich super an einem Tag lernen. Ja, vielleicht sehen wir uns demnächst an, welche so ein paar Hacks mal zeigen.
Genau.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also über die Frage habe ich tatsächlich, da muss ich lange nachdenken, habe auch lange nachgedacht und im Grunde genommen finde ich es schwierig, mich auf drei zu fokussieren, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ein wichtiges Buch war für mich, das ist jetzt, da war ich selber in einer ziemlichen Krise und dann bin ich auf das Buch gestoßen von Horst Krämer, Soforthilfe bei Stress und Burnout, und der hat ja so eine sehr wirkungsvolle Methode, also Mentalmethode entwickelt. Und ich bin da ins Intensivcoaching gegangen und nach 3 Tagen habe ich mich im Spiegel angeschaut und ich habe gesehen, ich sehe eine andere Brigitte. Und die Methode habe ich dann auch selber gelernt, die Neuroimagination, mit der arbeite ich auch in vielen Seminaren, also an der Stelle. Das ist ein Buch, was sehr wichtig war. Und dann, was ich auch immer wieder zur Hand nehme, und das kennst du bestimmt auch, das ist die Möwe Jonathan, das einfach viel mehr möglich ist, als wir denken. Und das dritte Buch, was ich auch sogar 2-mal gelesen habe, das ist von Ken Wilber, Mut und Gnade. Der war in jungen Jahren hat er eine Frau kennengelernt, das war wohl seine große Liebe, und die ist kurz nach der Hochzeit schwer an Krebs erkrankt und die beide haben Tagebuch geschrieben, wie sie die Jahre, die ist dann auch verstorben, wie sie die Jahre der Behandlung und was da alles so dazugehört, aus seiner Sicht und aus ihrer Sicht. Das ist ein Buch, was mich sehr berührt hat, weil ich eine ganze Weile, jetzt mache ich es nur noch gelegentlich, habe ich mit Krebspatienten gearbeitet. Ich könnte das aber ehrlich gesagt, ich mache es immer noch gerne, aber ich habe gemerkt, ich kann es nicht nur machen. Das ist so, wo ich noch mehr mit Privatkunden unterwegs war. Das sind die 3 Bücher von mir.
Ja, starke Empfehlung. Zwei wurden hier auch schon mal genannt. Und ich weiß noch, als ich Möwe Jonathan immer in meinem Airbnb direkt neben meinem Tisch liegen habe sehen lassen und gar nicht wusste, wie tiefgründig das ist.
Ja, das ist sehr tiefgründig.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Also, was mich sehr behindert hat und was mir auch heute immer noch mal begegnet, wenn ich was Neues mache, ich bin nicht gut genug. Was ja viele haben. Also das ist so ein Dauerbrenner, ist natürlich viel besser geworden mit meiner Erfahrung. Und was mich zum Erfolg führt, so, ich habe so eine innerliche Überzeugung, ich bleibe einfach dran. Ich bleibe dran, bis ich da weitergekommen bin. Und das, ich weiß gar nicht, ob man das als Glaubenssatz durchgehen lassen kann, aber so eine innerliche Beharrlichkeit, Ausdauer zeichnet mich auch aus.
Schön. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ja, also es gibt ein Foto von mir. Ich bin ja die Älteste von uns dreien. Ich habe noch 2 jüngere Brüder. Und es gibt ein Foto, wo ich mit meinem kleinen Bruder, der hat damals noch gar nicht laufen können, aber ich bin ja 3 Jahre älter wie er. Und ich habe so den Arm um ihn rumgelegt und er schaut so ein bisschen neugierig aus der Wäsche so. Und ich schaue ihn so, ja, so schwesterlich liebevoll an. Und an das Foto denke ich sehr gerne. Das ist auch mein Herzensbruder. Mit dem verstehe ich mich gut.
Schön. Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Was meinst du denn genau mit Ausgangsort? Den Ort,
das, wo ich gekommen das, bin? Das überlasse ich dir, was du da rein interpretierst. Das ist eine systemisch offene Frage.
Okay. Dann würde ich sagen, kommt drauf an. Ausgangsreise ist schon, was mich sehr geprägt hat, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, so, meine Kindheit war nicht so ganz einfach. Mein Vater hat einen Krieg überlebt, der ist schwer verletzt und schwer traumatisiert, das habe ich als Kind nicht verstanden. Da war manches in der Familie nicht so einfach. Und was so ein Ausgangsort für mich war, was eine große Bedeutung hat, das ist wirklich Spiritualität. Nicht mehr in der christlichen Kirche, wobei ich da auch ganz, ganz tolle Leute erlebt habe. Und es gibt da auch tolle Leute. Aber mich zieht's da mittlerweile mehr hin in Buddhismus. Ich meditiere ja auch regelmäßig, weil es für mich so ganz tiefgehende Wahrheiten sind. Und ja, Spiritualität würde ich sagen, kann man nicht mit Ort sagen, aber das ist für mich eine wichtige Basis, aus der ich lebe.
Ja, kannst mir beim Reframing helfen der Frage, aber du hast die genau da beantwortet, wo ich das ein bisschen verorte, die Frage. Fand ich schon schön, genau. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ja, also einmal in der Natur. Ich bin gerne in der Natur, ich gehe viel spazieren und so und in meiner Meditation. Also ich habe wirklich eine ganz, ganz stabile Meditationspraxis seit vielen Jahren. Da bin ich der Kirche wieder richtig dankbar, weil ich hatte eine Mentorin, bei der habe ich schon mit Anfang 20 die Zen-Meditation kennengelernt. Und das hat mich damals, ich meine, sehr fasziniert. Also.
Und das war nicht wie lange ist das?
Was? Das ist ja jetzt ja, über 40 Jahre her.
Nee, ich meine, wie lange meditierst du quasi? Also wie lange ist der Prozess?
Ach so, wie lange ich meditiere? Also ich, in der Regel versuche ich so, und das kriege ich auch ziemlich regelmäßig hin, morgens eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde. Also so eine gute Stunde, würde ich sagen.
Stark. Ja, habe ich noch nicht geschafft. So, von daher, eine
ja, ich habe auch keine Kinder, Dani. Man muss auch immer die Lebensumstände sehen, unter denen es.
Okay. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge oder Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Also, mein Lieblingsmensch habe ich ja vorher schon gesagt, ich lebe ja alleine, ich oute mich jetzt mal, ich bin eine Singlefrau. Und mein Lieblingsmensch ist wirklich mein Herzensbruder und an dem schätze ich es total, dass der sehr großzügig ist. Das finde ich einfach klasse. Der hat mir schon an mancher Stelle einfach, wo es bei mir mal in meiner Selbstständigkeit eng war, dann war der einfach da und auch sonst da. Und was ich an dem so mag, ist, der ist so herrlich unkompliziert. Also das finde ich, Menschen, die unkompliziert sind und nicht irgendwie Mords was aufpassen, das finde ich einfach genial.
Ja, find ich total schön, weil ich habe seit gestern, also vor allem gerade wegen unserem Buchprojekt, eine PR-Beraterin und das lief alles gerade sehr, sehr unkompliziert. Also von kollaborativen Arbeiten, mal schnell über WhatsApp, mal kurz was absprechen, ohne dass irgendein emotionales Bohai ist, wenn die Beziehungsebene geklärt ist, auf der Sachebene unkompliziert zu arbeiten, ist für mich so ein hoher Wert. Von daher resoniert das stark mit mir. Ja, finde ich sehr. Mag ich sehr.
Genau, wenn man nichts, ja, genau, das mag ich.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also für mich war ganz wichtig, da schließe ich jetzt an, ich habe ja so einen inneren Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, die Erkenntnis, und da haben mir auch viele Leute geholfen dabei, dass in mir viel mehr drinsteckt, als ich immer wieder glaube oder mir zutraue. Also es war für mich, also ich kann mich an eine Situation erinnern, die war so ein Schlüsselerlebnis. Du bist ja viel besser, als du denkst, also so an der Stelle. Also das war so ein Schlüsselergebnis. Dann, das habe ich auch schon gesagt, also einfach dranbleiben. Also wenn ich denke, ich habe mich ja selber, und das kennst du ja auch, immer wieder mal coachen lassen, wie ich angefangen habe, meine Selbstständigkeit, und dann noch einen kleinen Job hatte, um so ein Gehalt zu haben. Und dann irgendwann, also dass ich kontinuierlich, das ist nicht von heute auf morgen gegangen, aber es dranbleiben, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe und mit den Kompetenzen und Fähigkeiten, wo ich habe. Und meine dritte Erkenntnis ist, es dauert manches länger, als ich es mir gewünscht hätte. Erst heute, ich bin in so einem Marketingclub drin und da ist einer drin, der entwickelt ein Produkt, da ist er sehr pfiffig und dann läuft es nicht sofort und dann entwickelt er das nächste Produkt. Und ich merke, dass ich mit dem Thema Resilienz und jetzt auch Teamresilienz so treu geblieben bin, also dranbleiben, dass das letztlich einen nachhaltigen Erfolg bringt.
Ja, ja. Auch
noch eine Zeit.
Und ich glaube, das ist da die Kombination, also das habe ich mir jetzt quasi in meinem Geist gerade rekonstruiert, und das Thema Resilienz mich ja seit 6 Jahren begleitet inzwischen, ich immer wieder neue Sachen machen will, aber immer in dem gleichen Kerngebiet.
Ja,
und genau. Ich glaube, dadurch ist es halt nachhaltig, glaubhaft, glaubwürdig. Du kannst deiner Spontanität und Kreativität, du kannst das ausleben, aber bleib auf der gleichen Schiene. So, das heißt, bleib im gleichen Raum. Und ich glaube, dann kommst du halt auch zum Ziel. Ne? Also wenn du auf dem gleichen Weg nach links und rechts springst, ist völlig okay. Du sollst nicht immer nur den Weg wechseln. Und ich glaube, genau. Das ist eine ganz gute Metapher dafür. Genau. Du kannst auch mal Pause machen.
Ja, genau.
Ja, schön. Welche Menschen inspirieren dich?
Ja, also da bin ich wieder, es dreht sich schon manches auch um Spiritualität. In Frankfurt gibt's das Tibet-Haus und da mache ich immer wieder mal so Studiengänge mit. Und diese buddhistischen Mönche, die da unterrichten, also die faszinieren mich. Die faszinieren mich wirklich. Und ich finde es so spannend, also ich kann mich noch gut erinnern an ein Wochenende, wo ich war. Also da gibt's halt Teachings werden da gemacht und dann meditieren wir miteinander. Und dann bin ich mit dem Radl heimgefahren, es war Sommer, und ich war so innerlich beseelt von dieser Ausstrahlung von diesem buddhistischen Mönch, der da unterrichtet hat. Und da kenne ich einige, die mir einfach total gut tun und mich auch anspecken. Also ja, die inspirieren mich.
Ja, ich erinnere mich, da war ich in Chiang Mai, in Thailand, in so einer Klosterstadt, und saß neben, ich glaube, einem 8-jährigen tibetanischen Mönch, buddhistischen Mönch, nicht tibetanisch, buddhistischen Mönch, also ein kleiner Junge, bös gesprochen. Ja. Und der saß neben mir und der hat eine innere Ruhe ausgestrahlt, die ich bis heute nicht gefunden habe. Von daher habe ich mir an diesem 8-jährigen Mönchsjungen schon ein Vorbild genommen und kann das komplett nachfühlen, was du gerade sagst. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich würde gerne einen Abend mit dem Dalai Lama verbringen. Und warum? Mein Warum ist, dass ich den seinen Humor so ansteckend finde. Das erlebe ich auch bei dem buddhistischen Mönch, aber bei Dalai Lama besonders. Also einfach von dem sein, wie er das Leben nimmt, auf eine leichte Humor, also zumindest erlebe ich so, humorvolle Weise, das finde ich, das faszinierend. Da hätte ich gern mehr davon. Deswegen würde ich gern mit dem einen Abend verbringen.
Und wurde hier auch noch nie genannt?
Noch nie genannt?
Nee.
Echt? Der ist jetzt 90 geworden, gell?
Ich war mir auch gerade nicht sicher, ob der schon abgelöst wurde. Ich glaube, es gibt gerade Aspiranten oder so auf den Posten.
Also ich meine, der ist wohl dabei, beschäftigt mit dem Nachfolger, aber es gibt noch keinen. Also der überlegt auch kurz durchaus nach, ob es vielleicht auch eine Frau werden könnte. Aber der Dalai Lama, der wird ja auch gefunden. Also da gibt es ja tibetische Regeln, aber das ist eine andere Geschichte.
To be continued. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Glaube mir an dich. Vertrau dir mir. Trau dir mir zu.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ja, also ich wäre zufrieden, wenn ich sagen könnte, ich habe ein gutes Leben geführt. Ich war für viele Menschen unterstützend und habe vor allen Dingen, naja gut, wir sind ja alle, haben alle unsere egoistischen Seiten und auch unsere dunklen Seiten, aber dass es einige Menschen gibt, die sagen, ja, die Brigitte, die hat mich weitergebracht, die hat mich unterstützt. Das wäre für mich ein gutes. Das möchte ich gerne sagen. Ich meine, das kann ich auch jetzt schon zum Teil sagen, aber vielleicht noch von mehr Menschen.
Ja, ich glaube, das ist das Schöne an unserem Job, dass wir das Feedback jetzt schon haben, dass wir das schon sagen können und dürfen. Ja. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Also ich habe kein Lebensmotto oder Credo oder Mantra, weil ich mir jedes Jahr ein Jahresmotto stelle. Und ich stelle mein Jahresmotto für dieses Jahr vor, ich habe es auf LinkedIn auch schon geteilt, radikale Zuversicht zu leben. Ich glaube, uns fehlt es an Zuversicht. Da hat ja die Vera Starker das schöne Buch geschrieben mit der, hat sie dich nicht mit der,
Katharina Roos.
Katharina, ich habe den Vornamen jetzt nicht gewusst. Und Das finde ich, das habe ich auch gelesen. Und Zuversicht ist für mich was, das ist mein Jahresmotto. Und nächstes Jahr wird mir ein neues Motto. Also ich habe nicht ein Motto, das mich mein ganzes Leben begleitet.
Ja, also da auch mehrere Shoutouts. Punkt 1, was ich mir bei Brigitte abgeschaut hat, die macht jeden Freitag oder jeden Wochenende ein Reflect and Learn von ihrer Woche und teilt das, was, wie ich erlebe, auch von vielen Leuten gerne und gut gelesen wird. Und ich finde es auch total heilsam und gesund. Das heißt, diese Dankbarkeits-, Achtsamkeits-, Reflexionspraktik propagiere ich, und sie macht es auch noch öffentlich, und das finde ich total spannend, interessant. Also nehmt das gerne mal rein oder abonniert das und schaut es euch an, das finde ich gut. Und natürlich, Vera hat ja in unserem gemeinsamen Buch auch das Vorwort geschrieben und noch einen Artikel, und ich schätze sie auch ungemein, sie war ja auch schon im Podcast hier. Lest euch super gerne ihre Bücher durch von Katharina Roos und Vera Starker. Die sind halt auch einfach starke Bücher, was denn das Wort ist.
Absolut.
Ja, liebe Brigitte, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank. vielen lieben Dank, dass du mit mir über das Geheimnis robuster, optimistischer und lösungsorientierter Teams gesprochen hast, dass du über Teamresilienz gesprochen hast, für dieses sehr kurzweilige, interessante und mitreißende Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, also Dani, ich sag dir danke, dass ich hier eine Bühne gekriegt habe für mein Herzensthema Teamresilienz, weil ich mache noch einen Satz, ich mache die Erfahrung, das ist immer noch sehr erklärungsbedürftig. Individuelle Resilienz wird schon mehr verstanden, aber Teamresilienz, was ist das? Und ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, sowohl im Buch einen Artikel dazu zu schreiben, als auch jetzt in deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Und ich finde, es hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat es auch Spaß gemacht. In diesem Sinne sagen wir beide tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.